Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Ja, heute, in der Sekunde, wo wir gerade angefangen haben, hat die Sonne die Wolkendecke durchbrochen. Und damit übergebe ich an unseren Chefmeteorologen Andreas Popp. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, die Sonne scheint ein wenig, aber es ist noch ein bisschen durchbrochen. Also immer wieder kommen dann doch ein paar Wolken davor. Heute ist nämlich der Winter eingebrochen. Wir haben gerade -2 Grad und es liegt eine ganz dünne Puderschneedecke an einigen Stellen schon hier vor uns im Wald und in diesem, ja, in diesen Wildnisbereichen hier. Im Hintergrund sehen wir den changierenden See in einem klassischen Silbergrau mit großen Schaumkronen auf den Wellen. Also es ist ein bewegtes Wetter heute, windig und sehr kühl. Wir erwarten heute, dass es aber auf 0 Grad wieder ansteigt, die Temperatur. Ein bisschen sonnig heute Nachmittag und morgen soll es wieder 4 Grad plus werden. Also wir sehen, wie es weitergeht.
Es fehlen eigentlich nur noch die Bilder der Wolken, die du zeigst und davor stehst und lächelnst in die Kamera schaust. Andreas, ich danke dir für diesen sehr umfangreichen Wetterbericht.
Sehr gern. Ich könnte die Cirrus-Formation zum Beispiel gerne nochmal hier darstellen und die Cumuluswolken, die sich darunter anschließen.
Leider muss ich jetzt das Mikrofon wieder rübernehmen, damit wir hier anfangen. Ihr Lieben, es wird ja im Moment viel auf der Welt versucht, um Kontrolle über die Menschheit zu bringen. Es wird viel versucht, um eine Veränderung, eine große Transformation zu schaffen. Und es wird auch einiges erreicht, ganz bestimmt. Aber man kann immer mehr beobachten, ob es G20 ist, ob es Sharm el-Sheikh ist, ob es andere große Veranstaltungen der Weltenlenker in Anführung gesprochen angeht. Irgendwie kommt Jesaja aus dem Alten Testament wieder mal zur Sprache, der gesagt hat, fasst einen Plan und es werde nichts draus. Sinngemäß so fasst neue Beschlüsse und sie kommen nicht zustande. Denn hier ist Immanuel. Immanuel steht für den Geist Gottes, für den Heiligen Geist, der auf dieser Erde irgendwann durchfegt. Und offenbar, vielleicht stehen wir in diesem Prozess schon drin, Andreas. Wir wollen mal auf diese Klimakonferenz in Ägypten kommen. Und da hieß es also normalerweise sollte am 18. November Schluss sein. Da hieß es, es wird verlängert, die kommen nicht zu irgendwelchen gemeinsamen Beschlüssen. Die Klimakonferenz steht vor dem Abbruch. Das waren so die Schlagzeilen, Verhandlungen festgefahren. Und es gab große Besorgnis. Der Chefverhandler der EU-Klimapolitik, Franz Timmermans, der ist ja ganz vorne, wenn es um den Great Reset geht, der sagte dann der Presse gegenüber, wir haben lieber keinen Deal als einen schlechten. Und man habe von EU-Seite große Schritte gemacht, aber andere Länder hätten sich nicht nach vorne bewegt, hat Herr Timmermans gesagt. Und da geht es und ging es um die Einsetzung eines Geldtopfes zur Finanzierung von klimabedingten Schäden in vulnerablen Ländern. Die haben also das Ganze Loss and Damage genannt. Und Timmermans hatte noch hervorgestrichen, die USA verhalten sich kooperativ. Ja, und dann ist das wieder auseinandergegangen. Nun ist gestern also diese Konferenz zu Ende gegangen und es wurde ein Entschädigungsfonds beschlossen, allerdings wirklich gegen den Widerstand vieler Länder. Und man fragt sich, wir kommen gleich in die Einzelheiten, man fragt sich, welche Zugeständnisse Frau Baerbock vielleicht gemacht hat, damit dieses Ding endlich zustande kam.
Ja, also man wundert sich immer überhaupt, wie die deutsche Regierung so viel Geld übrig hat, um die ganze Welt durchzufinanzieren. Und wenn da so viel Geld übrig ist, dann kann ich daraus nur schließen, dass man zu viele Steuern einnimmt, indem man die eigenen Menschen, das eigene Volk mehr oder weniger knechtet und ausnimmt, die selber sich Gedanken machen müssen, ob sie überhaupt noch mit 17 Grad durch den Winter kommen plus oder vielleicht sogar noch weiter runtergekühlt werden. Das ist die Absurdität. Ich hatte ja gestern ein interessantes Gespräch mit meinem lieben Bekannten Milorad Krstić und der war ja dort.
Der ist Unternehmer und Buchautor, das wollen wir dazu sagen.
Hätte ich jetzt gesagt, aber ich freue mich darüber, dass wir das auch nochmal von der Seite, denn wir hören alle gerne nochmal deine Stimme dazwischen. Aber es ist wirklich so, Milorad Krstić ist ein mittelständischer Unternehmer, der eine wirkliche gute Arbeit macht, sich mit alternativen Ölen und Ölarten und ich sage mal gerade, wenn es um Hydrauliken geht, auseinandersetzt. Also schon sehr, sehr auf Klimaschutz, nicht auf Klimaschutz, auf Umweltschutz in seinem Unternehmen ausgerichtet ist, auch ohne irgendeine Klimadebatte, einfach weil er fest davon überzeugt ist und auch sehr erfolgreich damit mittlerweile weltweit unterwegs ist. Und er war eingeladen mit in dieser Sharm el-Sheikh und Konferenz und ich habe ihn auch darum gebeten und habe gesagt, Milo, bitte erzähl mir dann anschließend mal, wie es genau gewesen ist. Und was dort rauskam, war ein klares Fiasko. Es ging ausschließlich um Geld und um Rendite für die einzelnen Staaten und die Staatschefs. Es geht darum, dass offenbar im Rahmen dieses Finanz- und Geldsystems, dieser Architektur, eine Umverteilung stattfindet von den sogenannten reichen Ländern zu den armen Ländern, sodass die Reichen dann auch arm werden und die Armen mehr oder weniger dann arm bleiben, weil es dort versickert. Mit anderen Worten, eine ziemlich üble Situation. Das Ganze dann eingebettet in einer Form eines edelsten Unternehmerkongresses. Es wurden dort Zelte aufgebaut, die durchsichtig waren. Es wurden Klimaanlagen mit schweren Dieselaggregaten gemacht. Es wurden Thunfischsteaks vom Allerfeinsten wurden dort serviert. Er hat es beschrieben. Also das war eigentlich eine Sache, die mehr einem Incentive einer Versicherungsgesellschaft entsprach und nicht unbedingt einer Klimakonferenz. Es ist so wirklich für mich erschütternd gewesen, es dann doch mal so aneinandergereiht zu hören, wie gut man es sich hat gehen lassen. Das Einzige, was keine wirkliche Rolle spielte, war das Klima, sondern wer kann wo wie viel Geld abgreifen.
Und wer kann ein paar Tage schönen Urlaub in Ägypten machen? Denn wie sich inzwischen ja auch herausgestellt hat, sind diese fast 40.000 Teilnehmer offenbar eben auch Familienmitglieder, die mitgefahren sind, die sich das Ganze mal von näher anschauen wollen, wie solche großen Weltkongresse ablaufen, während die Sonne scheint und man zwischendurch an den Strand gehen kann oder ein bisschen taucht. Das ist ja dort auch sehr schön möglich, habe ich mir sagen lassen. Und Andreas, wenn man sich so die Hierarchien auch anschaut, also da waren ja ganz normale Leute, dann waren Lobbyisten da, dann waren Regierungsvertreter da, dann waren die von der UN, das ist ja so mit das Oberste, was jedenfalls für das Auge sichtbar ist, wenn wir hier über diese Hierarchien mal nachdenken. Und die Medienhierarchien, die waren auch noch dazwischen. Wenn man sich das so anschaut, dann hat man den Eindruck, dass alle Hierarchien auf ihren Ebenen irgendwie auch, und zwar jeder Einzelne, kämpft um sein Überleben an diesem Trog.
Ja, und ich glaube, das sind auch keine normalen Menschen, die dort gewesen sind, sondern eher die unnormalen. Denn die normalen Menschen können sich zum Beispiel die teuren Hotelkosten gar nicht leisten oder auch andere Dinge. Und die, die dort gewesen sind, die haben es dann aus irgendwelchen unbekannten Händen offenbar finanziert bekommen. Denn ich weiß nicht, wie beispielsweise junge Klimaaktivisten, die arbeitslos sind oder vielleicht auch keine Einkommen haben, außer vielleicht ihre Einkommen, die sie haben als Selbstständige, weil sie sich als hauptberufliche Festkleber an Straßen jetzt beruflich betätigen. Das mag ja alles sein, aber wo sollen die denn das Geld herhaben dort in diesem super wahnsinnigen, ich sage mal, Aufwand an Betreuung, an Restaurants und was dort alles ist, überhaupt reinzukommen in diesen Genuss? Das heißt, hier wird offenbar eine Gruppe isoliert, eine große Gruppe von 40.000 oder vielleicht sogar noch mehr und mehr oder weniger so eingefangen. Und wenn dann beispielsweise dort bestimmte Entscheidungen getroffen werden, dann spricht man auch von der Mehrheit, eine Mehrheitsentscheidung. Eine Mehrheitsentscheidung bezieht sich aber nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung dieser Welt, sondern eine Mehrheit dieser 40.000 elitären oder selbsternannten Eliten. Wobei, das sind für mich keine Eliten, denn Eliten sind Menschen, die etwas besonders gut können und nicht besonders schlecht können. Und ich kann bei Frau Baerbock eben wirklich erkennen, dass da bestimmte Defizite sind. Zum Beispiel, dass sie Länder kennt, das finde ich sehr beeindruckend, die über hunderttausende Kilometer weit auseinander liegen, obwohl die Erde nur einen Umfang von 40.000 Kilometer hat. Sie kennt sie und sie sprach auch neulich davon, dass im vorvorherigen Jahrhundert beispielsweise die Kriege noch mit Panzern geführt wurden. Also mir ist nicht bekannt, dass Napoleon jemals mit einem Panzer durch die Gegend gefahren ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass das die Klasse ist, die uns jetzt vertreten soll, dann wird einem natürlich schon Angst und Bang. Und die Menschen, die dort gewesen sind, sind mit Sicherheit nicht die, die die Menschheit vertreten, sondern ihre kleine elitäre Gruppe, wie du sagst, die nämlich am Trog sitzen, vielleicht weil sie auch keinen anderen Beruf machen können.
Ja, es kommt, und das ist mein Eindruck, alles immer deutlicher an den Tag. Wir berichten ja hier, wie viele andere auch auf der ganzen Welt, die sich nicht zum Mainstream zählen, sondern eben als freie Journalisten verstehen, die versuchen, wirklich Licht ins Dunkel zu bringen, in das, was da im Moment gerührt wird. Und mir scheint, dass dieser weltweite Widerstand im geistigen Sinne, im aufklärerischen Sinne, ja nicht nur auf uns beschränkt ist, sondern auf viele und wirkt. Denn was so wirklich gerade auch in Ägypten jetzt wieder deutlich wurde, Andreas, man versucht mit aller Kraft, die Fesseln noch ein bisschen enger zu ziehen, noch mehr Kontrolle über die Menschen zu verhängen und so weiter, und spürt, man schafft es nicht, weil der Widerstand bei den Menschen größer wird. Und je doller, je stärker der Druck wird, den man von oben versucht, auf die Bürger, auf die Menschen zu erlassen, desto schneller scheinen die Menschen zu erwachen.
Ja, das glaube ich auch. Und man versucht hier tatsächlich noch nach alten Methoden mehr oder weniger die Menschheit hinter sich zu bringen, indem man auf solchen Pseudokonferenzen mit einem angeblichen Grund, Klima, Umwelt zu retten und so weiter. Und wie gesagt, das war es eben halt definitiv nicht. Sondern man versucht dort Menschen reinzubekommen in diese vermeintliche Elite dieses morphogenetischen Felds, welches aus meiner Sicht sehr dunkel ist. Und die gehen dann ja wieder zurück, dann hochmotiviert in ihre jeweiligen einzelnen Gebiete und können dann so eine Art Blockwartfunktion dann wahrnehmen, indem sie sagen, hier, ich erzähle euch mal, was da los war. Und diese ganze Geschichte geht nach hinten los. Denn wer eins und eins zusammenzählt und sagt, ich sitze in einem klimatisierten Zelt und esse dort von irgendwelchen aussterbenden Tieren irgendwelche Filets, dann frage ich mich, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Also das ganze Ding wird jetzt langsam immer deutlicher und das ist gut so.
Ja, und wir sehen auch in den Mainstream-Medien plötzlich neue, andere, kritischere Reaktionen. Also beispielsweise werden wir, wenn wir es nachher noch schaffen, noch darüber sprechen, dass die FAZ, dein Lieblings-Mainstream-Medium, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, deinen Lieblingsweltenlenker Noah Harari komplett auseinandernimmt.
Ja, das ist ja unfassbar. Herr Harari, der ja genau erklärt, dass der Mensch kein Bewusstsein hat, dass der Mensch auch keine Seele hat. Er selbst es aber analysiert, und ohne Bewusstsein und Seele wäre er gar nicht in der Lage, diese Aussage überhaupt zu machen. Und das ist das Absurde. Also er widerspricht sich in jedem Satz selbst. Es ist interessant, dass es jetzt auch bei den Mainstreamern angekommen ist, dass man da mal Nachfragen stellen kann, dass hier offenbar ein Defekt die Ursache ist, nämlich falsche Annahmegrundlagen, krude Annahmegrundlagen, die denn ein solches verwirrtes Weltbild aufbauen können.
Gut, ich meine, es gehören immer auch noch die Menschen dazu, die sich dieses verwirrte Weltbild reinziehen. Ich war neulich mal zufälligerweise wieder auf der Bestsellerliste des Spiegel und da ist Herr Harari unter den Top Ten. Also offenbar werden diese Bücher ja trotzdem verkauft.
Naja, und auch Barack Obama, der ehemalige amerikanische Präsident, und auch der Bundeskanzler Olaf Scholz findet den Herrn Harari auch wirklich außerordentlich, nicht nur interessant, sondern intelligent. Und so lässt sich dann eine Prophetie dann natürlich auch aufbauen. Und das wirkt natürlich auch und zeigt ein Licht auf die Führer, die wir zurzeit gerade so haben.
Also jetzt nehmen wir dann doch an gleich, ja, okay, den Herrn Harari. Ich hatte das für ein bisschen später vorgesehen, aber Wir wollen mal in diesen FAZ-Artikel hineinlesen, der die Überschrift trägt: Bestsellerautor Yuval Noah Harari, Doppelpunkt, der Hausprophet des Silicon Valley. Und dann heißt es sofort: Durch die Bücher des Bestsellerautors Yuval Noah Harari weht ein eisiger, deterministischer Hauch. Kein Wunder, dass man sie im Silicon Valley so gern liest. Und es wird dann erläutert, dass das Publikum Antworten auf die großen Fragen von Herrn Harari erwartet. Zum Beispiel: Wird uns die Technik befreien oder versklaven? Gibt es eine humane Zukunft auf diesem Planeten? Und es wird hier gleich erläutert: Mit seinen Büchern und Auftritten hat Harari diese Erwartung selbst genährt. Er wird vorgestellt, er ist ja Historiker, er ist eine Marke. Und spannend ist, das ist bis jetzt auch noch nicht überall durchgedrungen, wie Herr Harari eigentlich arbeitet. Er hat einen Lebenspartner, der Mann heißt Itzik Yahav, und die beiden haben gegründet die Yahav Harari Group, also ein ordentliches Unternehmen offenbar. Und das wird hier von der FAZ beschrieben als ein boomender Produktkosmos, der unter Hararis Namen Comics, Kinderbücher und bald auch Filme und Dokus vertreibt. Und seine Bücher haben Verkaufszahlen von mehr als 20 Millionen Exemplare, nicht Mark oder Euro. Und Harari spricht, wird auch hier jetzt schon erwähnt, auf dem Wirtschaftsforum in Davos oder vor der Tech-Elite des Silicon Valley. Und es wird auch aufgelistet, dass Präsidenten wie Herr Macron oder Wirtschaftsführer wie Mark Zuckerberg seinen Rat suchen. Und auch Bill Gates ist von seinen Büchern regelrecht berauscht, schreibt die FAZ. Und bei seinen Auftritten wird er wie ein Popstar gefeiert, obwohl er seinen Zuhörern nur die traurige Botschaft überbringt, dass sie schlechte Algorithmen seien, die bald niemand mehr brauche, weil die Maschinen es besser könnten. Und für solche Thesen heißt es hier: Liebt ihn das Silicon Valley, denn es bedient das Menschenbild, auf dem es sein Geschäftsmodell aufbaut.
Ja, und damit wird er natürlich selber auch geoutet in seiner Grundhaltung, dass er den Menschen eben halt rein auf die Materie reduziert. Und an der Stelle müssen wir einfach mal sehen, was ist Materie? Eine Materie ist nichts anderes als aus Atomen bestehende Strukturen oder komplexe Systeme. Und wie ist ein Atom aufgebaut? Ein Atom ist ein riesengroßer Leerraum. Der besteht aus 99,9999, 9 mal die 9 kommt dann, Prozent Leere. Das heißt also, die Materie, wie zum Beispiel bei einem Wasserstoffatom, Proton und Elektron, machen 0,0008 mal und dann 1% letztendlich Materie aus. Und wenn wir aus Atomen bestehen, so wie er das sagt, dann bestehen wir ja quasi gar nicht aus Materie, sondern in erster Linie aus Leere. Und genau diese gesamte vermeintliche Leere, das sogenannte Vakuum, dieser Riesenraum, der dazwischen ist, der wird quasi ignoriert als nichts. Und das ist falsch. Denn wenn wir zum größten Teil aus nichts bestehen, dann müssen wir vielleicht mal dieses Nichts hinterfragen, dass das vielleicht doch etwas sein könnte, was wir eben halt versuchen können zu erforschen. Morphogenetische Felder, wir sehen, welche Gedanken wir haben, welche Träume wir haben, die können wir auch nicht alle erklären. Und wir wissen natürlich auch, dass wir eine Seele haben. Und all diese Dinge lassen sich natürlich durch dieses mechanistische Weltbild ignorieren, indem man sagt, ich glaube nur das, was ich sehe. Mit anderen Worten, die heutige Wissenschaft laut Harari basiert auf 0,0000001% Materie. Alles andere ist für ihn nicht existent. Und wenn das keine Bruchstückwissenschaft ist, dann weiß ich nicht, was man hier will. Eine solche schwache Größenordnung, was hier geliefert wird von Harari, ist wirklich unglaublich.
Du brauchst dich gar nicht so aufzuregen, weil die FAZ, die macht das schon auch hier. Okay. Ja, die werden immer kritischer. Da heißt es hier, von Fachkollegen ist schon mehrmals der Verdacht geäußert worden, dass die Thesen des an der Hebrew University Jerusalem lehrenden Historikers nicht hieb- und stichfest sein. Er wird also in Frage gestellt. Weiter heißt es, Harari beackert ein Feld, das eigentlich keine Wissenschaft ist, die Big History. Der in den 90er Jahren gewachsene Zweig der Geschichtswissenschaft erklärt die Geschichte vom Urknall bis in die Gegenwart und ist notwendig eine Synthese von anderen Forschungsleistungen, von der Biologie bis zur Astrophysik. Also so erklärt das hier die FAZ. Harari verleiht dieser Meistererzählung einen weltanschaulichen Spin. Kulturelle Leistungen sind für ihn flüchtige Fiktionen, ausgenommen ihr harter Kern, die Rechenprozesse oder Algorithmen, denen er geradezu göttliche Potenz zuspricht.
Naja, okay. Also das heißt, wenn wir beispielsweise ein Bild der Mona Lisa auf einem Bildschirm sehen, der aus Millionen oder aus Tausenden von einzelnen Pixelpunkten besteht, wie ist denn der Körper in der Lage, der Mensch in der Lage, dieses Bild zu analysieren und sich nicht auf diese Pixel zu beschränken? Genau da liegt der eigentliche Punkt. Das heißt, die Menschen in ihrer Seelenlosigkeit, so wie er sich das darstellt, zu reduzieren. Und wie kann er denn überhaupt in der Lage sein, dieses Urteil zu fällen, wenn er gar nicht in der Lage ist, über dieses Bewusstsein zu verfügen? Und also wie gesagt, es ist eigentlich mehr oder weniger ein Rohrkrepierer, was er da bringt. Wenn man nur einmal ein bisschen drüber nachdenkt, ist er sofort zu widerlegen.
Haben wir ja hier schon immer gemacht. Wir sind ja nun der Meinung und der festen Überzeugung, dass wir einen Schöpfer haben. Wir reden über den Urknall und die Evolutionstheorie und über die Schöpfung in einem Atemzug, denn nichts schließt sich aus. Es ist eigentlich alles ganz logisch. Und Harari wäre ja eigentlich zur Seite zu räumen, wenn er nicht einen so großen Einfluss hätte. Darum geht es ja eigentlich. Das wird jetzt hier auch so ein bisschen herausgehoben, dass er ja nun auch denn doch beim WEF und so weiter große Reden schwingt und seine Bücher in viele Sprachen übersetzt, die ganze Welt im Moment einnehmen sollen. Und ich meine, wenn es eine Art Agenda geben sollte, wir sind da mal ganz vorsichtig, dann besteht so eine Agenda natürlich aus verschiedenen Mosaiksteinchen, die alle ihren Einfluss ausüben sollen. Und eins davon wäre Harari.
Ja, und jetzt sehen wir trotzdem, dass es den Menschen auf den Fuß fällt mittlerweile. Ich denke, ich habe mich gestern mit einem Professor unterhalten, der sehr viele indische und pakistanische Studenten innehat in Europa. Und die sind ja von der Reinkarnation überzeugt, so wie wir auch, weil alles andere macht ja gar keinen Sinn. Das wäre unsinnig, wenn einer sagt, kannst du die Reinkarnation beweisen, dann würde ich erstmal fragen, kannst du die Reinkarnation widerlegen? Denn alles spricht dafür, dass es sich eben halt so wiederholen muss im Rahmen der Reinkarnation. Und dann hat er zum Beispiel im Rahmen eines völlig anderen Studiengangs einfach mal eine solche Rede von Harari als Video diesen Studenten vorgeführt. Und da gab es eine Riesendiskussion und das Endszenario war eigentlich, worauf man sich einigte, innerhalb der Studenten. Und der Professor hörte nur zu und das hat er mir dann gesagt, dass diese Menschen dort beim WEF und auch bei Harari, diese ganzen Philanthropen, ja zu den ärmsten Menschen gehören, die man überhaupt auf diesem Planeten finden kann. Es sind so unglaublich arme Menschen, nämlich geistig arm. Und diese geistige Armut, diese völlige geistige Verarmung, die geistige Verelendung, die wird dabei so richtig deutlich. Und das fand ich sehr interessant, wie er mir das so sagte, wie die Studenten sich das selbst so erarbeitet haben.
Was für mich spannend ist, ist, dass hervorzuheben jetzt notwendig ist, dass jeder Einzelne von uns jetzt eine Entscheidung treffen muss. Wir sind in diesem Transformationsprozess und jeder Einzelne muss die Entscheidung fällen, bleibe ich auf der rein materialistischen Ebene, bleibe ich ein vielleicht auch Technologie-Freak, KI, digital und so weiter, tolle Entwicklung, stürze ich mich weiter darauf oder entscheide ich mich für die innere Stimme, für die Intuition, die eigentlich unsere sämtlichen Entscheidungen steuern sollte, damit sie auch segensreich sind.
Aber dazu muss die Wissenschaft jetzt einen großen Schritt gehen, denn sie hat sich ja selbst kasteit und hat gesagt, wir konzentrieren uns auf Bruchstückwissenschaft und niemals aufs Ganzheitliche. Und damit haben sie sich selbst eliminiert, überhaupt die Zusammenhänge zu verstehen. Und solange ein Pathologe sagt, es gibt keine Seele, deshalb, weil ich habe schon viele Leichen obduziert, aber ich habe noch nie eine Seele gefunden. Das ist auch so, dass noch niemals irgendeiner heraussiziert hat, einen Gedanken von einem Menschen. Aber daraus können wir nicht schließen, dass es keine Gedanken gibt. Übrigens ist ja Herr Harari übrigens ein Beweis dafür, dass er Gedanken hat, wenn sie auch krude und kurios sind. Und ich finde, jeder hat das Recht, den größten Unsinn zu erzählen. Auch Herrn Harari, auch wenn er davon ständig Gebrauch macht. Das ist völlig in Ordnung. Aber er widerlegt sich eben halt damit selbst.
Also hier heißt es bei der FAZ, das ist der Eindruck einer Gruppe von Wissenschaftlern, dass er eben, das ist vorstehend genannt worden, dass er weltanschauliche Schlüsse aus Wissenschaften zieht, die er nicht richtig versteht, sondern vor allem in den Bereichen Genetik und künstlicher Intelligenz da krude was zusammenzimmert. Und das sei eben auch der Eindruck einer Gruppe von Wissenschaftlern an der Universität Wien, die werden hier bemüht, die Hararis Schriften unter dem Titel The Harari Project kritisch unter die Lupe nimmt. Und ihr Fazit lautet sinngemäß, Harari zimmert aus längst überholten Sichten aus Genetik und KI, also künstlicher Intelligenz, ein deterministisches Geschichtsbild, das den Menschen einredet, ihre Zeit sei unwiderruflich abgelaufen. Und durch seine Schriften, das kommt von diesen Wissenschaftlern aus Wien, wehe ein eisiger, positivistischer Hauch. Determinismus, ihr Lieben, ihr wisst es, das ist wie eine schicksalhafte Vorbestimmung. Und deswegen ist hier von einem deterministischen Geschichtsbild die Rede, das Herr Harari verbreitet, auch durch seine Bücher. Er hatte ja vor einigen Jahren, ich glaube 5 Jahre ist es her, ein Buch namens Homo Deus entwickelt, also sozusagen der göttliche Mensch. Und da schreibt er aber, wie der Mensch von den Maschinen aufs Abstellgleis geschoben wird. Auch das hat die FAZ sich dann doch ein bisschen näher angeschaut. Und es heißt hier, eine Art Fiktion ist bei Harari der Mensch selbst. Er reduziert ihn auf einen Strom messbarer Datenflüsse, die von ihm unzureichend verarbeitet werden. Die menschlichen Daten können von Algorithmen aufgegriffen werden, die bald besser über seinen Emittenten Bescheid wissen als dieser selbst. Das ist nicht weiter bedauerlich, wenn der Mensch selbst nichts anders als eine schlechte Software ist. Gefühle, Geist, Innenleben, alles, was sich nicht in Daten messen lässt, erklärt Harari zum historischen Irrtum. Das Gehirn ist bei ihm eine Software, die keine biologische Hardware braucht. Er wärmt damit transhumanistische Mythen auf, die von der neurobiologischen Forschung längst widerlegt sind. Genauso wie die Annahme, das Gehirn funktioniere nach einfachen mathematischen Gesetzen.
Ja, das ist für mich mehr oder weniger eine Outung als primitiv angelegter, ich sag mal, Funktionärslakai einer Machtelite, die nämlich letztendlich die Welt reduzieren muss, den Menschen zum Beispiel auf einen Kohlenstoffhaufen und die gesamte Welt auf das, was man nur messen, wiegen und zählen kann. Und durch diese Einschränkung dieser Welt in diese kleinsten Funktionen, die man hat, versucht man die Menschen genau in diese Kleinigkeit reinzufriemeln, also den Menschen in ein Reagenzglas zu stopfen und zu sagen, das ist die gesamte Welt. Nur dann sind die Menschen führbar. Wenn die Menschen aber spüren, dass es neben diesem Reagenzglas noch etwas anderes gibt, in dem man sie versucht hineinzustopfen, dann merkt man eben halt, das stimmt nicht. Wenn man sich zum Beispiel mit seinen eigenen Träumen auseinandersetzt, mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen Fantasien, Kreativität zum Beispiel, wo kommt denn die Kreativität her? Ich kenne so viele Menschen, die in der Lage sind, die nehmen dann ein Stück plastizierte Masse, irgendeinen Ton oder so etwas und machen dort eine wunderbare Figur. Und ich habe neulich welche gesehen, ganz mechanisch, die hier in Kanada ist das üblich, mit Kettensägen dann zum Beispiel einen Baumstamm bearbeiten und dann kommt daraus ein Adler, den man sich kaum vorstellen kann, wie schön und echt der gemacht und wirkt. Das sind alles diese Dinge, die natürlich dagegen sprechen. Und aber wenn man Menschen tatsächlich im Schwitzkasten erdrücken will in der Liebe, der Führung, der Macht, dann braucht man natürlich solche Funktionäre, die die Welt reduzieren auf ein solch primitives Niveau. Und dafür braucht man schlicht und ergreifend Lakaien, die das machen.
Und es gibt natürlich auch in den Schulen schon längst Kinderschriften, Kinderbücher, die eben von Herrn Harari geschrieben wurden, wo man Kindern dieses krude Weltbild versucht zu vermitteln. Ich denke mal, all diejenigen laufen ihm auf, die tatsächlich dieses Innenleben schwer vernachlässigt haben. Aber nochmal, ich sehe ein ganz großes, gutes Zeichen darin, dass eine Zeitung wie die FAZ sowas doch denn veröffentlicht, dass da ein Wacher, vielleicht auch mehrere wache Redakteure sitzen, die das vielleicht auch schon eine Weile mit Argwohn beobachten. Denn ich meine, Herr Harari, der beim WEF eine wichtige Rolle spielt, wo wiederum alle wichtigen Players, Young Global Leaders und Old Global Leaders zusammentreffen, um neue Pläne für die Welt zu schmieden. Das kann man ja nicht einfach unter den Teppich kehren. Und vielleicht schwant es dem einen oder anderen Redakteur, dass es eine gefährliche Richtung nimmt.
Ja, ich glaube schlicht und ergreifend, dass viele Journalisten, auch wenn sie unter Druck stehen, ihren Job zu verlieren, wenn sie nicht mainstreammäßig mitschwimmen und genau das machen, was man von ihnen erwartet, was mit Objektivität nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, es gibt noch viele, die einen Aufstand der Anständigen erproben im Hintergrund, und auf die kann man bauen. An der Stelle soll das auch noch mal gesagt werden, wenn wir so pauschal alles manchmal wirkend runterfahren und sprechen von den Mainstream-Medien, dann wissen wir sehr wohl, wie schwer auch die Situation in den Führungsetagen der großen Medienanstalten eben halt auch ist, wie viele Leute einfach die Nase voll haben bis Anschlag und kurz davor sind, auch alles hinzuschmeißen und zu gehen. Und wir sehen, dass dieser Prozess nicht mehr aufzuhalten ist. Und das Interessante ist, der Letzte macht das Licht aus. Je früher man geht, desto eher ist man auf der richtigen Seite. Und deshalb dieser Appell auch von uns, und das bezieht sich auf die Wissenschaft, das bezieht sich auf die Medien, das sind die entscheidenden Funktionäre und auch diejenigen, die als CEOs oder sonstige Manager in irgendwelchen Finanzkapitalsammelbecken tätig sind und mit Geldern hin und her jonglieren. Die vielen Menschen, die sitzen am Computer und meinen Kryptowährungen rauf, runter und meinen, sie würden irgendeine sinnvolle Arbeit leisten. In Wirklichkeit sind sie nur damit beschäftigt, durch Kursschwankungen irgendwelche Gewinne mitzunehmen. Die Unsinnigkeit, die wirkliche Stumpfheit dabei zu erkennen, mit dem man sein Leben da vergeudet, das ist wirklich wichtig. Und wer das schafft zu erkennen und je eher er rausgeht und dann auch noch im Gottvertrauen ist, das ist eine gute Voraussetzung, dann kann ihm nicht einmal was passieren.
Es kann einem übrigens wirklich nichts passieren. Ihr seht, wir sind heute zu Wochenbeginn irgendwie noch wahrscheinlich vom Wochenende geistig sehr aktiv. Das Wochenende ist für uns immer ein Zeitraum, wo wir uns über die geistigen Dinge unterhalten, sie erforschen, weiter lesen in diesen drei Bänden im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, dieser Gralsbotschaft, wo so viel Wichtiges auch berichtet wird. Und das Gesetz der Wechselwirkung, das Christus uns schon gebracht hat, was der Mensch sät, das wird er vielfach ernten, das bekommt auch für uns alle eine immer größere Bedeutung. Denn wenn wir uns geistig so aufstellen, dass wir die Dinge hier beleuchten, zum Beispiel mit Herrn Harari oder mit Herrn Schwab, und darüber sprechen, die Gefahren aufzeigen, aber die Personen nicht diskreditieren, was wir immer versuchen, nicht zu tun. Also vor allem, wenn wir eine Änderung in gewissen Themen haben möchten, diese Personen einfach ins Licht stellen, einfach so etwas visualisieren, einen Herrn Harari hinstellen, einen großen Lichtstrahl durch ihn durchleiten lassen oder auch Schwab oder so, dann können wir eine Besserung erwarten. Und vor allem, wir bleiben unangreifbar. Selbst wenn man uns angreift, sind die Folgen aber nicht schädlich. Also das heißt, wir entscheiden jetzt selber, und ihr übrigens auch, jeder Einzelne von euch, was ihr euch jetzt selber antut. Wenn wir uns geistig aufstellen und nach den Gesetzen, die wir eben auch in der Gralsbotschaft lernen dürfen, uns versuchen zu verhalten, so verringern wir das Risiko, dass es uns in diesem Transformationsprozess richtig und besonders schlecht geht. Wir steuern das selbst. Und das ist immer wieder wichtig, ja, hervorgehoben zu haben. Nicht wahr, Herr Popp?
Ja, das stimmt. Also wenn wir die Wechselwirkung kennen, dann ist es eben halt ein ganz wichtiges Moment. Es gibt ja nur diese drei Gesetze: Wechselwirkung, Gesetz der Schwere und die Anziehung der Gleichart. Und ja, das sind aber die drei Grundmuster, auf die sich auch letztendlich das meiste aufbauen lässt. Und wenn wir dann eben halt sehen, wie dann in solchen Veranstaltungen, wie zum Beispiel in Sharm el-Sheikh, dann mehr oder weniger Gruppen abgerichtet werden sollen unter einem Narrativ, was genommen wird, was eigentlich gar keinen wirklich interessiert, sondern mehr oder weniger um eine homogene Masse, um eine abgerichtete Masse mehr oder weniger zu uniformieren. Ausgerechnet die Menschen, die dorthin kommen und sich dann vermeintlich für Vielfalt auseinandersetzen und die Einfalt predigen. Das sehen wir ja beispielsweise in der Politik, das sehen wir beispielsweise in der gesamten Soziologie, in der Ausrichtung, Genderisierung und so weiter. Also auch der sogenannte Rassismus, über den man spricht, wenn man zum Beispiel sagt, dass ein Schwarzafrikaner und ein Chinese zwar Menschen sind, aber sie sind unterschiedlich und wir können uns doch nicht hinstellen und sagen, die sind alle absolut gleich. Das ist absurd und das sieht jeder, genau wie eine Meise anders ist als beispielsweise ein Adler. Da kann man zwar sagen, das sind Vögel, aber die sind nicht alle identisch.
Ja, gleich heißt ja etwas anderes als gleichberechtigt.
Das ist richtig. Gleichberechtigt sind sie natürlich schon, aber gleichartig sind sie nur in bestimmten Bereichen. Die Vielfalt zeichnet sich auch aus in verschiedenen Meinungsbildungen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den Medien sehen, dass Vielfalt geboten wird oder gesucht wird oder diese Extinction Rebellion oder die letzte Generation, die sich ja für die Artenvielfalt einsetzt und genau das Gegenteil fordert und macht, nämlich Vereinheitlichung pauschal, das ist genau falsch.
So. Jetzt haben wir auch, ich hätte noch Harari, aber das lassen wir jetzt, ihr wisst, was gemeint ist. Und wir kommen jetzt noch, wir müssen noch mal nach Ägypten zurück. Also, dort sind denn letztendlich noch mit Hängen und Würgen ein paar Beschlüsse gefasst worden. Tichys Einblick hat das auch mal so ein bisschen dargestellt. Die gute Nachricht lautet, dass nicht allzu viel in Sharm el-Sheikh trotz langer Beratungen herausgekommen ist, denn wenig Falsches und Schädliches ist natürlich besser als mehr oder viel Falsches und Schädliches. Die schlechte Nachricht heißt allerdings, heißt es hier, dass der Gipfel Deutschland den deutschen Steuerzahler, die deutschen Familien viel Geld kosten wird. Aber Deutschlands Ausplünderung weitet sich mittlerweile zum Markenzeichen der grünen Regierung aus. Und hier wird Frau Baerbock als Außenministerin, die ja über hunderttausende Kilometer weg in andere Länder Verbindungen hat, die wird zitiert bzw. beschrieben, sobald sie ins Ausland reist, gibt sie deutsches Geld aus. Und mit ihren Reden, die für eine grüne Kreisvorsitzende auf einem grünen Parteitag angemessen sein mögen, aber völlig verfehlt für die deutsche Außenministerin, fügt sie dem Industriestandort Deutschland extremen Schaden zu. Aber Baerbock fühlt sich ja auch nicht Deutschland, heißt es hier, sondern der Ukraine und dem Weltklima gegenüber verantwortlich. Ich glaube, Polen gehört auch dazu. Denen hat sie auch gesagt, dass die volle Unterstützung dahinter, also von Deutschland, ist, Andreas. Ja, und die Abschlusserklärung, wie sah die dann aus?
Ja, also erstmal muss man ihr sagen, die Frau Baerbock, ich meine, Herr Professor Christian Kreis hat zum Beispiel sie und auch ihre Kollegen als Auftragskiller der deutschen Wirtschaft bezeichnet und das offiziell in den Massenmedien. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Und an der Stelle ist Frau Baerbock auch aus meiner Sicht richtig getroffen worden, denn an den Taten muss man sie letztendlich messen und nicht nur an den Aussagen, dass sie nichts von Geografie versteht, das ist nicht weiter schlimm. Aus meiner Sicht, das ist nur peinlich, aber Fehlentscheidungen sind schlimm. In der Abschlusserklärung, da erklären die 200 Teilnehmerstaaten der Weltklimakonferenz, dass sie schrittweise aus der Kohlenutzung aussteigen wollen. Öl und Gas finden allerdings keinerlei Erwähnung, finde ich auch interessant, weil darum geht es ja eigentlich. Und da haben die natürlich Schaum vorm Mund, die Grünen. Am Ausstieg aus der Gasverstromung kann Deutschland auch nicht interessiert sein, wo Baerbocks Parteifreund ja Robert Habeck Herr Habeck, doch um den extrem umweltklimaschädlichen Ausbau der Windklimamühlen abzusichern, den Bau von Gaskraftwerken vorantreiben muss. Also das ist genau der Punkt, wenn man auf die Kernkraft verzichtet und gleichzeitig 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen wünscht, würden 40 neue Kraftwerke benötigt, um diese Lücke zu füllen. Woher soll das Gas kommen? Das bleibt weiterhin unklar.
Ja, das ist eine gute Aufarbeitung. Tichys Einblick schreibt hier, Frau Baerbock hätte gern auch Gas und Öl auf die Stufe mit der Kohle gestellt. Denn deutschen Interessen zeigt sie sich ja nicht verpflichtet. Und genauso fragwürdig bleibt in Deutschland die Versorgung der Industrie und natürlich auch der Verbraucher, ob Heizung, Kerosin, Benzin mit Erdöl. Also nichts davon wurde dort angesprochen, beziehungsweise angesprochen schon, aber nicht beschlossen. Und Andreas, das ist ja eigentlich ein richtig gutes Zeichen, dass mit diesen kruden Ideen, die die Grünen ja auch in Deutschland im Moment umsetzen und das Land, und das ist nicht unser Ausdruck, sondern von vielen Fachleuten bereits benutzt, das Land deindustrialisieren.
Das scheint das offizielle Ziel eben halt zu sein, das Land zu deindustrialisieren. Und was wir hier erkennen können, ist, dass die deutsche Ampelregierung, die Politik, die wir gerade haben, jetzt mittlerweile komplett unter der Überschrift des deutschen Eigenhasses steht. Das heißt also, diese Selbstverachtung, diese Selbstverhöhnung, dieser Wunsch, sich selbst irgendwie zu vernichten, das ist für mich rein pathologisch mittlerweile nur noch zu beurteilen, mit nichts anderem. Kein anderes Land würde so etwas mit sich machen oder hat so etwas mit sich gemacht. In jedem Land beispielsweise werden von den großen historischen Figuren, große Figuren aufgebaut, Bronzefiguren, irgendwelche großen Skulpturen und so weiter. In Deutschland gibt es nur Eigenhass und Eigenvernichtung. Und das ist das Absurde, in dem wir uns befinden. Und das wird hier konsequent durchgezogen.
Spannenderweise stehen dafür die Grünen schon seit langem, ob das Habeck ist, ob das Claudia Roth ist, ob das Frau Baerbock oder viele andere sind, die auch Herr Trittin und Frau Künast und so weiter, da gibt es so viele Aussagen. Übrigens, wenn ihr so Listen verteilt, was alles diese Grünen gesagt haben, bitte checkt sie immer noch mal. Auch Joschka Fischer wird damit aufgeführt, denn manches davon haben sie eben nicht gesagt und schon ist eure Liste unglaubwürdig. Immer sich die Arbeit machen, selber zu prüfen, bevor man so etwas verteilt. Ja, und es heißt hier, dass Frau Baerbock eigentlich den größten Anteil daran besitzt, dass dieser Fonds letztendlich überhaupt noch zustande gekommen ist. Sie hatte ja schon im Sommer dafür gesorgt, dass Deutschlands ablehnende Haltung aufgegeben wird und im Gegenteil dieser Fonds schon eigentlich ein Gesprächsthema geworden war. Und da stellt sich eben tatsächlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Frage, welche Versprechungen zu Lasten Deutschlands Frau Baerbock möglicherweise in Ägypten gemacht hat, damit dieser Fonds eingerichtet wird. Und ja, das Absurdeste ist in diesem Fall, dürfte wirklich der Fall China sein.
Ja, das mit China ist wirklich also schon, wäre lustig, wenn es nicht so ernst wäre. Während die USA also die Verabschiedung des Fonds blockierten, setzte sich China mit einer Gruppe von 130 Entwicklungsländern für den Fonds ein. Also es ist interessant, dass China ein Interesse daran hat, dass Entwicklungsländer, die sich beim Reich der Mitte kräftig verschuldet haben, übrigens sind ja alle bei China verschuldet, immer mal wieder eine Kapitalspritze erhalten. Das liegt auf der Hand. Die Billionen, die an Entwicklungshilfe von deutschen oder von europäischen Steuerzahlern im Laufe der Jahrzehnte nach Afrika überwiesen wurden, haben einheimische Eliten übrigens sehr reich gemacht, doch nichts an der wirtschaftlichen oder sozialen Situation Afrikas überhaupt geändert. Aber es kommt eben noch besser. Obwohl China die höchsten Emissionen hat, womit man da die CO2-Emission meint, nach grüner Ideologie also der größte Klimasünder ist, besteht China darauf, im Rahmen des internationalen Klimaschutzes gemäß des Kyoto-Protokolls, das ist schon etwas zurück, weiterhin als Entwicklungsland zu gelten. Also China besteht darauf, nichts in den Fonds einzuzahlen, aber sich die Möglichkeit offen zu halten, Geld aus dem Fonds zu erhalten. Das ist eine hochinteressante Strategie, die die fahren. Die ging also im Sharm el-Sheikh regelrecht vollständig auf, diese Strategie. Chinas Unterhändler, der räumte also ein, dass verletzliche Staaten einen Vorrang hätten in Empfang von Geldern aus dem Fonds. Besser hätte es für China überhaupt nicht laufen können, dass der größte CO2-Emittent der Welt im Prinzip jetzt mehr oder weniger Geld bekommt für die Emissionen, die er im Prinzip verstrahlt. Das ist also wirklich unglaublich.
Und zwar einen Spitzenplatz hat. Das heißt, hier in diesem Artikel von Tichy, ich schätze diese Artikel sehr, weil sie doch die Dinge nochmal von allen möglichen Seiten beleuchten. Also nochmal, hochverschuldete Staaten bekommen Gelder aus einem Milliardenfonds. Darunter befinden sich Staaten in Afrika, deren Rohstoffe von China ausgebeutet werden, während Deutschland durch Entwicklungshilfe und Massenmigration in die deutschen Sozialsysteme, sind ja auch schwer belastet inzwischen, inklusive Milliarden Euro, die von Migranten in ihre Heimat transferiert werden, das Weltsozialamt gibt. Schließlich verzichtet China nicht auf Geld aus dem Fonds, sondern räumt nur ein, dass verletzliche Staaten einen Vorrang hätten. Was immer verletzlich, was immer Vorrang in diesem Fall heißen soll und kann. Andreas, mit anderen Worten, man kann wirklich sagen, Deutschland hat sich in Ägypten durch die Person unter anderem von Frau Baerbock stark gemacht, dass ordentlich bezahlt wird und dass im Prinzip ein Beschluss dort gefasst wurde, der eigentlich überhaupt nicht gefasst werden wollte und sollte. Und Frans Timmermans von der EU-Kommissar, haben wir vorhin schon gesagt, der hatte ja in den Verhandlungen, bevor es zu diesem Abschluss kam, gesagt, dass sich USA kooperativ verhalten würden. Die haben aber nicht zugestimmt letztendlich, während China dann schon zugestimmt hat. Und in der Welt gibt es zum Beispiel auch Reaktionen von dem Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski. Der sagt, auf der UN-Klimakonferenz haben Vertreter der Klimabewegung zu ihren Ursprüngen zurückgefunden. Zu einem Auftreten, das ihnen selber nützt, aber jenen schadet, für die sie angeblich eintreten. Und ich möchte noch mal einen Kommentar vorlesen, der unter diesem Artikel bei Tichys Einblick erschienen ist. Und das ist wirklich sehr spannend. Das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, aber ich möchte es trotzdem hier mal vorlesen. Keiner sagt was zu Lee Morgan. Das ist ja diese Person, die aus den USA an die Seite ins Außenministerium gestellt wurde, an die Seite von Frau Baerbock, die offiziell sie auch reingeholt hat und die ja auch die ganzen Großen, wie auch Al Gore oder Joe Biden und so weiter, Barack Obama, nicht nur sehr gut kennt, sondern auch sehr dicke mit denen ist. Die sitzt ja in Berlin bei der Frau Baerbock. Und nun schreibt dieser Kommentator, keiner sagt was zu Lee Morgan. Dabei ist sie offensichtlich eine eingeschleuste Agentin. Er hat das aber nicht geschrieben. Liebe Journalisten, macht eure Arbeit. Die Enttarnung Guillaumes war wesentlich schwieriger als Lee Morgan. Willy Brandt wurde durch Guillaume Geschichte und das rettete unser Land für ein paar Jahre. Und jetzt wird es Zeit, Baerbock Geschichte werden zu lassen. Gut, das ist sehr überspitzt und natürlich ist das nur ein Verdacht und eine Spekulation, aber spannend allemal.
Ja, und all diese Dinge, die man so zusammenträgt und dann irgendwann zu einem Zopf versucht zu ordnen, zusammenflechtet, dann wird man feststellen, worum geht es eigentlich insgesamt? Offenbar ist die Ökonomie, die alte Ökonomie im Rahmen der sogenannten dritten industriellen Revolution seit Anfang der 70er Jahre jetzt ausgeblutet. Es ist erledigt, es ist vorbei. Es sind die Gelder umverteilt worden, die man umverteilen wollte. Der Reichtum steht fest und die Massenarmut steht auch fest. Und jetzt wird offenbar eine komplett neue Wirtschaftssituation eingefordert. Alle Märkte, alle Produzenten, die werden quasi komplett neu einstrukturiert. Und wir sehen momentan dieser Vorwand der sogenannten menschengemachten Klimaerwärmung. Und wenn wir dann sehen, was wird dort in Sharm el-Sheikh mehr oder weniger diskutiert, dann geht es ausschließlich darum, wer hat in Zukunft Wettbewerbsvorteile und wer hat Wettbewerbsnachteile in der reinen Ökonomie. Denn wenn USA sich gegen diese Verteilung der Gelder ausspricht, und zwar natürlich nur aus einem Grund, weil sie wissen, dass China das Geld dann bekommt und dass sie das Geld dann nutzen können, zum Beispiel für Ausweitung ihrer eigenen Waffensysteme, die natürlich dann irgendwann wieder gegen USA auch genutzt werden können. Also wenn wir alle Zusammenhänge immer analysieren, kommen wir immer zu Punkten, die niemals mit Klima zu tun haben, sondern immer nur mit geostrategischen Neuordnungen. Und da spielt dann zum Beispiel die Seidenstraße eine Rolle. Dazu spielen eben halt die kriegerischen Unruhe auf dieser ganzen Welt. Die gesamte Geopolitik spielt eine Rolle. Die wird neu geordnet. Und um das zu machen, braucht man natürlich eine Überschrift, mit der die Menschen wenig anfangen können. Und das nennt man dann eben halt Klimawandel.
Hast du sehr schön gesagt. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss zu diesem Thema einen Bildkommentar vorlesen. Ist in der Bild-Zeitung erschienen. Überschrift: Schluss mit dem deutschen Klimahass. Und da heißt es tatsächlich, also die Konferenz in Ägypten ist vorbei. Die Bilanz, die vor allem grünen Politiker ziehen, gleicht fast jeder anderen Klimakonferenz. Es reicht nicht. Und da wird darüber geschrieben, dass also ein Horrorszenario das nächste dort gejagt hätte. Hitzetote, Wassermangel, Überschwemmungen, Hunger, Krieg. Ich möchte nicht, dass das jetzt hier so by the way klingt. Das sind natürlich Katastrophen, aber sie werden und wurden dort natürlich über alle Maßen eben auch thematisiert, auch die Erderwärmung. Und es wurde nochmal zitiert, Guterres, der UN-Generalsekretär, der sagt, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Und ja, es heißt jetzt hier weiter, ich springe da mal ein bisschen durch. Die hiesige Klimapolitik wird in Frage gestellt oder niedergemacht. Greenpeace bezichtigte Bundeskanzler Scholz sogar der Täuschung der internationalen Öffentlichkeit, weil er es gewagt hatte, am Erdgas als Energiequelle festzuhalten. Sind solche Vorwürfe gerechtfertigt? Nein, überhaupt nicht. Wir müssen gar nicht in Sack und Asche gehen. Deutschland gehört zu den Vorreitern im Klimaschutz. Deutschland setzt die Technologie für erneuerbare Energien durch wie kaum ein anderes Land der Welt. Kurz gesagt, Deutschland reduziert den CO2-Ausstoß, um den es ja immer geht, geradezu vorbildlich. Laut Umweltbundesamt sanken die Emissionen hierzulande von 1990 bis 2021 um 38,7%. Und nochmal, wird hier nochmal wiederholt, unser Land liegt beim sogenannten Klimaschutz also ganz vorne, hat aber andererseits gar keinen großen Einfluss auf die Entwicklung. China, Russland, Indien dagegen sind zusammen für mehr als 40% verantwortlich. Weder der chinesische noch der indische Staatschef aber hielten es für nötig, in Sharm el-Sheikh dabei zu sein, geschweige denn, dass sich die beiden Länder in irgendeiner Form dem Klimaschutz verpflichten würden, von Russland ganz zu schweigen. Überall laufen Kohlekraftwerke und so weiter. Naja, und es heißt jetzt hier, es wäre durchaus angebracht, erst einmal auf diejenigen zu zeigen, die wirklich in der Pflicht sind. Sie sind dran, sollen sich bekennen. Sie muss man in Sharm el-Sheikh vorführen. Und zum Schluss, wir aber sind auf einem viel besseren Weg. Wir müssen tatsächlich keine weiteren Schuldgefühle entwickeln. Wir müssen auch nicht für alle anderen zahlen und sind übrigens auch nicht in der Lage, die ganze Welt zu retten. Andreas, das ist ein Statement, das natürlich schon Wirbel machen wird bei vielen Lesern der Bild-Zeitung und dafür sorgen wird, dass man auch in Deutschland zu einer anderen Haltung kommt.
Naja, das wird ja auch langsam mal Zeit. Es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die am effizientesten waren in der gesamten Ausrichtung ihrer Industriepolitik, dass die mehr oder weniger seit ein paar Jahren regelrecht demontiert werden und das Ganze mit Ansage. Das begann dann mit der Dieselaffäre der sogenannten, in, ich sag mit dem sogenannten, mit dem in Tüdelchen, weil natürlich gab es da Computer, Veränderungen, die nicht in Ordnung waren. Aber was man daraus gemacht hat, war die Abwicklung oder den Beginn einer Abwicklung eines Industriestandortes. Und man konnte das deshalb machen, weil man hat dort irgendwelche Schadstoffemissionen mehr oder weniger vorgegeben, die technisch nicht umsetzbar waren. Und das ist das Problem, wenn Ideologen und unausgebildete grüne Politiker, die überhaupt keine Ahnung haben, den Ingenieuren beispielsweise erklären, wie sie in Zukunft ihre Technik zu bewerkstelligen haben. Das sind eigentlich die Ursachen gewesen und das wird jetzt durchgezogen. Und das passt auch zu den geografischen Kenntnissen von Frau Baerbock, die sagt, es gibt Länder, die sind hunderttausende Kilometer voneinander entfernt. Ich konnte mich gar nicht beruhigen, als ich diesen Unsinn gehört hatte. Dass sie offenbar das Gefühl hat, dass wenn sie jetzt in Deutschland alles mehr oder weniger jetzt in eine grüne Wiese machen und alle mit einem rosa Tütü über die Wiese hüpfen, dass dann die Welt nicht gerettet ist, wenn nebenan eben halt diese schweren Braunkohlekraftwerke noch laufen. Und diese Zusammenhänge, dass Schadstoffemissionen an geografischen oder auch politischen Grenzen keinen Halt machen, das müsste man ihnen noch einmal erklären.
Es nutzt aber nichts. Sie haben eine andere Vorstellung von der Zukunft dieser Welt. Dazu gehört ja auch dein Lieblingssuperminister Habeck. Der hat im ZDF einfach mal Klartext geredet. Kannst du dich noch erinnern, Gerhard Schröder hat doch auch mal irgendwann gesagt, Basta, ne? Basta, das ist so ein Begriff geworden. Und den hat Herr Habeck jetzt auch benutzt, hat den praktisch neu erfunden. Die Menschen frieren in den Wohnungen, die Menschen werden krank, Unternehmen können ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen, bekommen Kündigungsschreiben für ihre Elektrizitätsanschlüsse ins Haus geschickt. Viele Unternehmen müssen dicht machen, weil sie zu energieintensiv produziert haben. Das allerdings ist Herrn Habeck egal. Die Entscheidung zum Ende der Kernkraft ist für ihn endgültig. Das hat er nämlich bei Frau Illner in der Sendung im ZDF gesagt, als es um die Energiekrise geht. Andreas, jetzt nochmal. Ich möchte dich einfach mal etwas fragen, weil ich es nicht verstehe. Da sind ein paar grüne Leute, die haben bei den Bundestagswahlen nicht mehr als 14% bekommen. Die regieren das Land, die regieren über den Kanzler hinweg, die regieren über alle anderen Meinungen hinweg. Und da steht jemand wie Herr Habeck, den ich wirklich auch manchmal so psychisch mit ganz besorgtem Blick beobachte und sagt, basta, ich habe entschieden, wir steigen jetzt aus der Atomenergie aus. Ungeachtet so vieler Expertenstimmen, die aufschreien, weil sie sagen, das wird für unser Land extremste Folgen haben.
Ja, das ist wirklich die Frage, wie ist das eigentlich möglich? Ich finde es gar nicht mal so dramatisch, dass Herr Habeck oder auch Frau Baerbock mehr oder weniger permanent daneben liegen, so ziemlich alles falsch machen, was man falsch machen kann, einen zerstörerischen Kurs fahren, den man wirklich deutlich erkennen kann. Aber jetzt muss doch mal die Frage stellen, mit wessen Legitimation machen Sie das eigentlich? Die 14%, die Sie bekommen haben, sind es definitiv nicht. Also muss doch eine andere Legitimierungskraft dahinter stehen. Und jetzt muss man sich dann eben halt auch mit der Geschichte auseinandersetzen. Wer ist die Bundesrepublik Deutschland? Wie ist das gewesen mit den Besatzungsmächten vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges? Wie ist das Staatsfragment Bundesrepublik Deutschland unter Herrn Carlo Schmidt damals 1949 dann installiert worden? Und so weiter. Warum ist das Grundgesetz eigentlich keine Verfassung? Deshalb kann man damit wahrscheinlich auch so umgehen, als wäre es eine Schrebergartenhausordnung. All diese Dinge müssen jetzt gefragt werden. Und wenn man diese Dinge hinterfragt, dann kommt man irgendwann tatsächlich zu Kräften, die weit oberhalb von Habeck, weit oberhalb von Bundeskanzler Scholz, aber auch weit oberhalb von allen offiziellen Ministerien, Behörden, denn dort gibt es ja Fachleute. Wir dürfen eines nicht vergessen. Die Politiker mögen vielleicht unfähig sein oder zumindest scheint es uns so, aber es gibt Ministerien mit hervorragenden Fachleuten, die sich wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Psychopharmaka reinhauen müssen in den hohlen Kopf, einfach um das zu ertragen, was dort oben für irgendwelche Entscheidungen runtergebracht werden, die man dann umzusetzen hat, weil sie wissen, das ist sachlich falsch. Und wer dann eben halt aufmuckt, denken wir an das Bundesinnenministerium im Jahre 2021, oder 20 war es glaube ich schon, als dann ein führender Mitarbeiter, Herr Kohn, glaube ich, hieß er, Stefan Kohn, der wurde dann rausgeflogen aus dem Bundesinnenministerium. Der war für kritische Infrastruktur zuständig und hat genau das erklärt, was jetzt gerade passiert. Und ja, das ist die Situation, in der wir sind. Wo bleibt der Aufschrei und wer hat überhaupt noch die Chance, jetzt Rückgrat zu zeigen und sich dagegen zu wehren? Was ist mit der Wissenschaft und vor allem, was ist mit den Medien?
Ja, und Herr Habeck fühlt sich aber sicher, scheint er jedenfalls. Er verweist auf die Flüssiggasterminals, die derzeit an der Nordsee errichtet werden. Er verschweigt, das schreibt auch wieder Tichys Einblick, dass es sich bei den Anlegestegen mit einer schwimmenden Umwandlungsstation von verflüssigtem Gas in Erdgas handelt. Und diese Floating Storage genannten Spezialschiffe, von denen es weltweit 48 Stück geben soll, wurden bisher vor allem zahlungsschwachen Drittweltländern temporär vermietet und wieder abgezogen, wenn die nicht zahlen konnten. Und das soll Deutschlands zentraler Baustein sein für die Energiesicherheit. Das sagt Herr Habeck. Und hier wird resümiert, wir haben auch schon mal darüber gesprochen gehabt, es ist ein exorbitant teurer Baustein, denn die Kosten dürften bei rund 200.000 Euro liegen pro Tag. Mitte April hatte Finanzminister Lindner 3 Milliarden Euro über 10 Jahre für das Chartern dieser Terminals freigegeben.
Naja, und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, wo ja die Grünen sich gerne immer die Menschlichkeit ganz groß auf die Fahne schreiben, auch anderen Ländern gegenüber, dass sie zurzeit durch diese neue Planungen den großen, ich sage mal, bevölkerungsreichen Ländern wie zum Beispiel Kambodscha und so weiter, Indonesien, dass die Rohstoffe quasi auch noch zusätzlich wegnehmen, die jetzt momentan keinen Strom mehr haben und auch in die Verelendung treiben. Also durch diese Fehlpolitik die gesamte Welt damit natürlich in eine Durchschnittsverelendung reingebracht werden. Wenn man heißes und kaltes Wasser zusammenschüttet, kommt eine lauwarme Brühe dabei raus. Und genau das, was wird hier gerade regelrecht generalstabmäßig umgesetzt.
Ja, und viele Menschen wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Und wir haben heute gerade eine Meldung gesehen, dass einer der ersten Netzbetreiber, nämlich Transnet BW, sich darauf vorbereitet, im Notfall einzelnen Orten für kurze Zeit den Strom abzuschalten. Also in der Nähe von Stuttgart in Baden-Württemberg. Der Geschäftsführer Werner Götz hat gegenüber der Heilbronner Stimme das geäußert und klargemacht, dass das jetzt wohl geplant wird, nämlich im Wechsel mehrere Gruppen von Orten für jeweils zunächst erstmal 90 Minuten vom Netz zu nehmen, um den Stromverbrauch zu senken. Andreas, das sind ja Methoden, das hatte ja auch die Bundesnetzagentur in Person Klaus Müller angekündigt, dass man zu solchen Schritten greifen muss, wenn es denn kalt und eng wird.
Ja, das ist genau so. Und wir sehen jetzt natürlich auch, dass es gemacht wird, umgesetzt wird. Das bedeutet, wir erwarten jetzt eben doch einen viel härteren Winter, als man es im Vorfeld eben halt auch wirklich noch argumentieren konnte. Und jetzt ist ja auch momentan eben dieser Run. Man wartet ja immer bis zum Schluss. Das ist das Problem. Das ist der Grund, warum auch gerade eben halt diese, du hast gerade hier zum Beispiel was aufgepoppt, sehe ich gerade, diese Blackout-Angst bei Firmenherstellern. Das heißt also, wir haben eine boomende Nachfrage nach Notstromaggregaten, weil momentan die gesamte Industrie, die gesamten Betriebe, aber natürlich auch die Privatverbraucher, die sich eben halt wirklich jetzt Sorgen machen, dann keinen Strom mehr zu haben, dass ihre gefrorenen Waren eben halt auftauen und nicht mehr nutzbar sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir kriegen jetzt erst den eigentlichen Nachfrageboom nach den Notstromaggregaten. Das macht mir persönlich, ehrlich gesagt, einige Sorgen. Wir haben ja auch oft darüber gesprochen und viele unserer Zuhörer haben ja auch Notstromaggregate, wir natürlich auch, andere auch. Natürlich muss man sie sich auch leisten können. Und wir sind froh darüber, dass COP zum Beispiel gerade noch eine größere Menge an Notstromaggregaten, ob das die Ecoflows sind oder auch die Verbrenneraggregate, noch auf Lager hat. Aber die gehen momentan auch mit einem reißenden Absatz weg. Und jetzt ist die Frage natürlich sowieso, dass viele irgendwann feststellen, so jetzt wird es Zeit, dass ich mir so etwas besorge. und dann feststellen müssen, es gibt gar keine mehr. Und das ist jetzt genau das, was die großen Hersteller haben, nämlich von Notstromaggregaten in der Industrie, bei großen Konzernen, die jetzt alle unbedingt Notstromaggregate haben wollen, dass die jetzt schon, wer weiß wie lange, schon vorgebucht sind und keine neuen Aufträge mehr quasi annehmen.
Ja, hier gibt es zum Beispiel einen Artikel, das war das, was du gerade gesagt hattest, vom Spiegel. Das hat der Spiegel veröffentlicht, dass ein großer Produzent für Notstromaggregate jetzt Wartezeiten von bis zu 12 Monaten meldet. Man sei für 2023 so gut wie ausverkauft, schreibt der Spiegel. Und es ist ja eine rege Diskussion im Moment auch im Gange, denn es hieß ja, wie war denn das? Warte mal, in den vergangenen Tagen hatten Äußerungen des Chefs des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralf Tiesler heißt der Mann, für Aufregung gesorgt, denn der hatte in einem Interview der Welt am Sonntag gewarnt vor regional und zeitlich begrenzten Blackouts. Er hatte wörtlich gesagt, das Risiko dafür steigt ab Januar und Februar, sodass wir davon ausgehen, dass es von da an stellenweise für eine gewisse Zeit zu Unterbrechungen der Stromversorgung kommt. Und dann hat man versucht, diesen Herrn Tiesler sofort wieder einzufangen. Also da ist sofort großer Widerstand gekommen. Eine Sprecherin derselben Einrichtung, also Ministerium oder Bundesamt für Bevölkerungsschutz und die Netzagentur, die haben daraufhin versucht, die Äußerungen zurückzuholen. Das sei ganz unwahrscheinlich, hat die Sprecherin gesagt. Und ja, das elektrische Energieversorgungssystem, das verfügt über zahlreiche Sicherungsmechanismen. Naja, also wir wissen selber, was auch Klaus Müller gesagt hat vom Bundesnetzbetreiber, wenn es denn soweit ist, ist er die Regierung und schaltet ab. Und hier im Spiegelartikel ist die Rede von dem Großmotorenhersteller Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen am Bodensee. Da boomt das Geschäft mit den Notstromaggregaten und wie gesagt, nun gibt es bald keine mehr oder da gibt es wohl schon welche nicht mehr. Und das ist ja auch das, was du erzählt hattest von einem Aggregathersteller, der sagte, es gibt bald nichts mehr, weil natürlich auch die Produktion wiederum energieintensiv ist.
Richtig. Und die elektronischen Elemente, die dort verbaut werden, die sind ja im großindustriellen Bereich nicht anders als bei den privaten Notstromaggregaten. Und wenn dann eben halt die Nachfrage bei der Großindustrie und bei den mittelständischen Betrieben exorbitant steigt und momentan in eine Boomphase geht, und eine Boomphase ist schon eine kritische Situation, dann bedeutet das, dass es natürlich dieselben Teile, die man dort verbaut, die Baugruppen, dann an bestimmten anderen Bereichen im privaten Bereich fehlen. Also es ist wirklich wichtig, an der Stelle sich genau richtig aufzustellen. Also es ist schon haarig, was da läuft. Denn wenn ich sehe, ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, wir nehmen überhaupt keine Aufträge mehr in Gang, im Prinzip auf. Wir haben das auch selber erfahren, wenn wir jetzt hier etwas bestellt haben, was Technisches, dass es nicht darum geht, wann kann geliefert werden, sondern die werden uns informieren, wann er überhaupt bestellen kann, um mir dann zu sagen, wann geliefert werden kann. Das ist die neue Welt, in der wir leben. Und das könnte sich über Jahrzehnte hinziehen, bevor sich das wieder amortisiert.
Ja klar, wenn ein Unternehmen dann auch in die Knie gegangen ist, abgeschaltet werden muss, dann ist es nicht so leicht, das Ganze wieder hochzufahren, ja. Bis unmöglich. Ja, und das Gas von Herrn Putin, das fehlt in ganz Deutschland, Andreas, und vor allem eben in Deutschland, in der EU. Aber wie es jetzt bekannt wird, findet das russische Gas doch wieder nach Europa zurück. Allerdings nicht mehr ganz so günstig, denn das russische Unternehmen Gazprom Export hat mit Aserbaidschan Verträge und die Lieferung von 1 Milliarde Kubikmeter Erdgas vereinbart. Und diese Menge wird voraussichtlich an die EU weitergeleitet werden, meldet Express.at. Und ja, das ist jetzt die Alternative. Und Frau von der Leyen, die ist ja auch nach Aserbaidschan gereist vor kurzem und hatte sich, warte mal, wo war das denn? Genau, die war zur Unterzeichnung eigens nach Aserbaidschan gereist, hat den Vertragsabschluss euphorisch als großen Erfolg gefeiert. endlich werde wieder Gas nach Europa geliefert, hatte sie vor laufenden Kameras erklärt. Und vor dem Hintergrund der fast vollständigen Einstellung der russischen Gaslieferungen in die EU soll jetzt Aserbaidschan seine Lieferungen nach Europa verdoppeln. Und da kommt ihm das Gas aus Russland natürlich sehr gelegen.
Ja, es ist wirklich so unglaublich, dass hier auch diese Doppelmoral, das fällt einem natürlich wieder auf. Aserbaidschan und Armenien, Bergkarabach, das hängt miteinander zusammen. Und wenn man dann zum Beispiel hier über Fußballweltmeisterschaft?
Katar.
In Katar. Ich kann es mir einfach nicht merken, Katar. Ganz verrückt. Das heißt also, dass in Katar beispielsweise man sich über die unmenschlichen Dinge da wahnsinnig aufregt, die dort laufen, aber gleichzeitig dann auch Armenien und unter denselben Problemen auch zu leiden hat, unter aserbaidschanischer Führung. Da wird das dann eben halt nicht so doppelt gesehen. Aber das Entscheidende ist, was du wirklich sagst. Die Russen haben vorher an Indien geliefert und die Inder haben dann die sogenannte lettische Mischung an Öl mit dem Öl aus Arabien gemischt und haben dann über diese Umwege das russische Öl an Europa verkauft. Und jetzt geht es das Ganze übers Gas. Das heißt, das Gas kommt jetzt nach Aserbaidschan und wird von da aus dann eben halt nach Europa. Also viel dümmer kann sich eine Bevölkerung überhaupt nicht anstellen, als dass man unter solchen Bedingungen im Prinzip seine eigene Wirtschaft ruiniert.
Man schaut kopfschüttelnd dazu und kann eigentlich gar nichts mehr sagen, sondern man sollte damit beschäftigt sein, sich selbst innerlich zu stabilisieren und die Dinge zu tun und voranzutreiben, die wirklich gelten und die wichtig sind. Wir stehen in einer dunklen Zeit. Es ist die dunkelste, die diese Erde je ergriffen hat. Und wir alle sind jetzt nun auch mehr oder weniger dabei, bis zum bitteren Ende diese Suppe mit auszulöffeln. Aber wer sich geistig aufstellt, wer vor allem die Gesetze, die Naturgesetze für sich verinnerlicht, der wird da gut durchkommen, besser als viele andere. Andreas, und welches große Problem ja auch die Welt ergriffen hat, das ist das Thema Gesinnungsterror, keine Meinungsfreiheit mehr, Gedankenkontrolle an allen möglichen Ecken und Enden. Und es gibt gerade eine Debatte, wo man eigentlich dachte, die ist schon abgeschlossen seit vielen Jahren, nämlich die Westmächte, die hatten ja immer wieder bekräftigt, dass Meinungsfreiheit eine unabdingbare Voraussetzung für die Demokratie sei und dass sie nie wieder diese verletzen wollten. Aber gerade die USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Polen haben natürlich den Weg der Zensur eingeschlagen. Wir wissen das ja nun auch aus eigener Erfahrung. Und es gibt jetzt Dinge, die man einfach nicht mehr sagen darf. Und natürlich wird diese Lage aus dem Ausland beobachtet, aus den nicht-westlichen Staaten. Da gibt es zum Beispiel den freien Journalisten Thierry Messon. Und der hat da einiges Interessantes zusammengetragen.
Ja, das kann man wohl sagen. Und der macht das ja immer außerordentlich intelligent, weil er wirklich immer die Adlerperspektive einnimmt. Also wir sehen seit längerem ja die Tendenz, dass nonkonforme Meinungen affektmäßig quasi diskreditiert werden. Das ist nichts Neues. Man setzt sie dann mit sektiererischen Entgleisungen gleich. Frankreich hat zum Beispiel jetzt angekündigt, Konferenzen über gefährliche sektenartige Entwicklungen und Verschwörungstheorien zu organisieren. Also da drängen sich ja geradezu historische Gedanken auf. In der Sowjetunion zum Beispiel wurden damals Oppositionelle in psychiatrische Krankenhäuser eingewiesen.
Naja, das gibt es inzwischen auch hier schon wieder mit impfkritischen Ärzten und so weiter. Andreas, die Meinungsfreiheit war ja die Grundlage für ein politisches Regime, welches dann auch von der Mittelklasse getragen werden sollte, was auch der Fall war. Das ist die sogenannte Demokratie. Aber jeder Angriff auf diese Freiheit wurde grundsätzlich ja als Schlag gegen die friedliche Lösung von Konflikten angesehen.
Ja, zumindest wird es so offiziell verkündet und in den Geschichtsbüchern auch kritiklos verbreitet und weitergeführt. Aber schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Weltkrieg den Westen damals regelrecht zerrissen hatte, da zögerten die Briten und auch die Amerikaner nicht, moderne Propagandamittel nicht nur gegen ihre Feinde, sondern auch gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Und damals führten die demokratischen Regierungen Programme ein, um ihre Mitbürger zu täuschen. Als das kapitalistische Wirtschaftssystem dann bedroht war, das war noch vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, da wurden dann die Demokraten und Meinungsfreiheit auf Eis gelegt und die Propaganda wieder aufgenommen. Zuerst in Italien und dann in Deutschland und dann im ganzen Westen, wie wir wissen.
Uiuiuiui, ja. Herr Messon ist ja ein kritischer Geist, zieht also Parallelen zu den 30er Jahren, das ist ja immer verdächtig. Auch das gegenwärtige kapitalistische System scheint ja durch die Entwicklung von Ungleichheiten inzwischen bedroht. Und es gibt ein Zitat von dem Industriemagnaten Henry Ford, der während der Krise von 1929 einmal gesagt haben soll, dass das Gehalt eines Chefs nicht das 40-fache eines seiner Arbeiter überschreiten sollte.
Ja, das ist auch eine gesunde Einstellung und so war es auch damals gesagt. Aber wir sehen heute, dass zum Beispiel, nur mal als Beispiel, Elon Musk ein 38,5 Millionen Mal höheres Einkommen hat, als das einige seiner Angestellten in den Vereinigten Staaten. Also zwischen 40, die der Henry Ford damals gefordert hat, zwischen 40 und 38,5 Millionen, da klafft schon eine ordentliche Rundungsdifferenz.
Lass uns mal zurückkommen jetzt zu Zensur, zu den Medien als Propagandamaschinen, soziale Netzwerke, besonders Facebook und Twitter, die haben ja Regierungen, letztendlich sogar amtierende Präsidenten wie Donald Trump, einfach zensiert. Jetzt ist Trump wieder eingeladen zu Twitter, hat, glaube ich, gesagt, er bleibt lieber bei seiner Plattform. Truth Social heißt die, glaube ich. Und ja, Andreas, aber das ist ja eigentlich die Haupttreibkraft der Meinungskontrolle, das sind die Medien.
Ja, entscheidend ist allerdings dabei, dass diese Medien nicht einmal gegen die Verfassung der USA verstoßen, da die Verfassung die Freiheit nur angesichts des Missbrauchs politischer Macht garantiert hatte. Und das liegt ja nicht vor. Die Idee, dass man nicht alles sagen kann, hat sich bereits durchgesetzt über die ganzen Jahre. In der letzten Zeit wissen wir das. Und da ändert auch der Twitter-Kauf von Elon Musk nichts dran.
Ja, die wirklich Intellektuellen tun sich aber sichtbar immer häufiger zusammen. Ich kann mich erinnern, vor ein, zwei Jahren ein Aufruf von über 100 Intellektuellen von der ganzen Welt, die sich eben in der New York Times dagegen gewandt haben und nicht mehr bei dieser Zensur, bei dieser Medienzensur mitmachen wollen. Sie spüren, dass das wirtschaftliche und politische Regime offenbar jetzt verändert werden soll.
Ja, und das wird es ja auch in voller Kraft. Und daher ist auch die Regierungspropaganda wieder zurück im Westen angekommen. Und diese Verbindung zieht er sehr wohl. Man sieht es an den konkreten Entwicklungen. Messon zum Beispiel, der erklärt ganz klar dazu, dass zum ersten Mal in der Geschichte im Jahre 2020 die US-Präsidentschaftswahl überhaupt angefochten wurde. Der Kongress erklärte Joe Biden zum Sieger, aber in Wirklichkeit konnte niemand wissen, wer überhaupt gewonnen hat. Es ist auch nicht möglich, wie damals auch im Fall Bush gegen Gore, das war im Jahre 2000, die Stimmzettel neu auszuzählen, weil das gar nicht das Problem ist. Vielerorts fand und finden die Stimmenauszählungen immer hinter verschlossenen Türen statt. Vielleicht hat niemand gemogelt, aber es gab keine Transparenz bei der Wahl. Ein wesentliches Verfahren aber in einer Demokratie. Die aktuellen Zwischenwahlen sind daher vor allem von der Frage der Nichteinhaltung demokratischer Verfahren durch das demokratische Lager bestimmt worden. Und das sind ernste Entwicklungen.
Du hast gestern gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein sogenanntes Global Engagement Center, also eine Struktur innerhalb des Außenministeriums haben, um die offiziellen Reden ihrer Verbündeten zu koordinieren. Gehört ja Deutschland auch dazu. Sie haben auch ebenfalls im Außenministerium einen Unterstaatssekretär, der für ausländische Propaganda unter dem Titel Public Diplomacy and Public Affairs zuständig ist. Das kannst du mal ein bisschen näher erklären.
Ja, das finde ich schon gewaltig. Also der Minister für Heimatschutz, das war der ehemalige Richter Alejandro Mayorkas. Der schuf ein Regierungsgremium für Desinformation und vertraute der Propagandaspezialistin Nina Jankovic, die ist 33 Jahre alt, den Vorsitz an. Es ging ganz einfach darum, den von Präsident Woodrow Wilson damals, das ist der Mann, der auch die Federal Reserve mit ermöglichte, dass Woodrow Wilson 1917 den geschaffenen Kriegspropagandaapparat wiederherzustellen hatte. Das war die Frage heute. Und Masson hat da sehr intensiv recherchiert. Danach wurde dieser Nina Jankovic ganz aktuell jetzt als junge Forscherin vorgestellt, die sich auf russische Desinformation spezialisiert hatte. In Wirklichkeit war sie eine Mitarbeiterin von Madeleine Albright's National Democratic Institutes, die also mit der Wahrung der Interessen der Bidens in der Ukraine betraut war. Sie also eine ganz andere Funktion hatte. Sie arbeitete auch im Team des Kandidaten Zelensky, dem derzeitigen Präsidenten der Ukraine, worüber wir ja auch oft sprechen. Zuvor stand sie mitten im Bürgerkrieg im Dienst von Pavlo Klimkin, dem Außenminister von Präsident Poroschenko. Das war der Vorpräsident vor dem Herrn Zelensky. Und sie widersetzte sich damals den Minsker Vereinbarungen, obwohl diese vom UN-Sicherheitsrat gebilligt worden waren. Und das ist einer der Funktionsprobleme, die wir hatten, nämlich diese Verachtung dieser Minsker Vereinbarungen, wodurch es auch dann eben halt zu diesem russischen Einmarsch kam. Während ihres langen Aufenthaltes in der Ukraine entwickelte sie eine Theorie über russische Desinformation und da hat sie auch einige Bücher drüber geschrieben. Sie ignorierte dabei auch die Realität des ukrainischen Bürgerkriegs, der übrigens seit 2014 läuft, das beschreibt Masson auch, und vor dem russischen Einmarsch schon rund 20.000 Tote gefordert hatte. Die OSZE spricht von 14.000 Toten, möchte ich ganz klar sagen, aber es spielt keine Rolle. Es gab auf jeden Fall einen Krieg in der Ukraine schon bereits seit 2014. Und ich höre an dieser Stelle lieber auf, weiter einzusteigen, denn es ist gefährlich, noch konkretere Fakten hier auch zu nennen.
Ja, ich denke, das reicht ja jetzt auch, um sich ein Bild zu machen. Ihr könnt, wenn ihr interessiert seid, auf der Seite von voltairenet.org weitere Informationen finden zu den Propagandastrukturen der Länder. Und ja, man kann einfach resümieren, jetzt haben auch die europäischen Länder diesen Weg der Zensur und Propaganda eigentlich längst eingeschlagen. Herr Masson hat ja auch einige konkrete Beispiele dazu genannt.
Ja, und das finde ich auch schon ganz wichtig und das sollte man ruhig nennen, dass diese modernisierte gefährliche Propaganda jetzt auch in Europa angekommen ist. In Polen wurde zum Beispiel gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine vom polnischen Verteidigungsrat befohlen, dem französischen Unternehmen Orange, dem wichtigsten Anbieter von Internetzugängen in diesem Land, mehrere Websites zu zensieren, darunter auch die von Voltairenet, also das ist die, Thierry Masson ja unterhält. Im März enthüllten mehrere italienische Nachrichtenagenturen ein Regierungsprogramm zur Überwachung von Persönlichkeiten, die für pro-russisch gehalten werden. Das sind schon Entwicklungen, die nicht so einfach von der Hand zu weisen sind. In Deutschland hat auch die Innenministerin, nämlich die Sozialdemokratin Frau Faeser, ein Kontrollgremium eingerichtet. Sie ging viel weiter als die anderen und setzte dem Kontrollmedium die Mission, das ist jetzt der Name, Nachrichten in den Medien zu harmonisieren. Ich meine, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Seit einigen Monaten bringt sie laut Masson unter größter Geheimhaltung große Pressebosse regelmäßig zusammen und erklärt ihnen, was nicht veröffentlicht werden darf. Das ist schon spannend. Gerade Italien und Deutschland haben ja eine wirklich grausame Erfahrung der Zensur während des Faschismus und auch dem Nationalsozialismus erlebt. Und dabei ist es besonders besorgniserregend, dass sie offenbar diesen Weg jetzt einschlagen. Und daraus lässt sich übrigens auch eine für mich sehr interessante Frage ableiten, warum Italien und Deutschland am 4. November 2022 in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sich geweigert hatten, einer UN-Resolution zuzustimmen, die den Nationalsozialismus verurteilt.
Ja, hier, an dieser Stelle würde ich denn dann doch gerne das Thema beenden, ihr Lieben. macht euch euren Reim selber, recherchiert selber weiter. Das, was Nancy Faeser im Innenministerium macht, das hat Frau Merkel schon lange gemacht. Frau Merkel hat auch regelmäßig Chefredakteure großer Medien eingeladen und sie eingeschworen, wie was berichtet werden soll. Wir haben viele Hinweise darauf, dass auch in anderen Ländern dargestellt wird, wie viel wo was berichtet werden darf. Und ich möchte noch eine kurze Meldung ansprechen. Die kommt aus den Öffentlich-Rechtlichen. Wir wissen ja, dass der RBB schwer ächzt und stöhnt unter den großen Affären. Patricia Schlesinger als Intendantin, die zurücktreten musste und viele aus dem Wasserkopf oben zurücktreten sollten. Nun ist die stellvertretende oder die Interimsintendantin unter Druck geraten, weil sie Mietzuschuss kassiert vom Staat. 1.500 € im Monat, auch eine spannende Geschichte. Und der Programmdirektor des Rundfunks Berlin-Brandenburg, also des RBB, der Mann heißt Jan Schulte-Kellinghaus, den kenne ich übrigens gut, der war für ein paar Jahre mein Talkshow-Chef, der hat jetzt keine Lust mehr. Der will raus nur noch aus dem Laden. Business Insider hat das gemeldet. Aber er möchte jetzt nicht einfach sich zurückziehen und sagen, also ich schäme mich oder das, was da passiert ist, das geht alles nicht. Er will nicht mit leeren Händen zurückgehen. Er verlangt die Ausbezahlung seiner Dienstbezüge. Muss man ja auch verstehen. Also dieser Programmchef hatte seinen Vertrag erst im März bis 2027 verlängert. Somit würde sein Abgang den RBB rund 1 Million € kosten. Dafür würde er auf das umstrittene Ruhegeld verzichten, das ihm nach seinem Ausscheiden bis zur Rente zustehen würde. Und das wären über die Jahre offenbar rund 1,6 Millionen Euro. Ist also eine einfache Rechnung.
Naja, es geht also um das Ruhegeld bis zur Rente, nicht die Rente selbst. Die scheint davon nicht betroffen zu sein. Und das ist eben halt die Grundhaltung, die man dort wiederfindet in den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Es heißt ja sogar Anstalt und ich finde, der Begriff Anstalt ist da auch hervorragend gewählt an dieser Stelle, weil man damit ja auch andere Dinge verbindet. Es ist wirklich irre, in welcher Parallelwelt sich da die Menschen bewegen.
Ja, und das ist, wie gesagt, nur eine Meldung von vielen. Auch hier wird deutlich, es geht nicht mehr so weiter, wie viele, die sich da ganz oben wähnen, glauben und hoffen, sondern überall dringt das Licht in die ganzen Angelegenheiten hinein. Und das sind eigentlich dann auch wieder wirklich gute Nachrichten. Ich hätte mich gefreut, wenn so jemand, ich fand den ehrlich gesagt früher immer sehr nett, diesen Herrn Schulte-Kellinghaus, aber ich würde das so toll finden, wenn er jetzt auch einen A-Punkt in der Hose hätte und sagen würde, hier ist richtig viel schiefgelaufen. Vielleicht sogar sich für die Umsetzung der Wahrheit in den Medien einsetzen würde. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht ganz dort, aber mit dem Fuß schon auf der Schwelle.
Ja, und daran werden wir uns auch weiter halten. Wir arbeiten dran und wir werden weiterhin immer wieder den Finger in die Wunde legen und immer wieder darauf hinweisen, in welche Richtung diese Welt sich zurzeit bewegt.
Wie schön, wie du in das Outro hineingesprochen hast.
Es ist gar nicht so einfach, nämlich gleichzeitig das Outro zu starten, dann auch noch dabei reden und schon an den Kaffee dabei zu denken.
Und so gut auszusehen.
Ja, das, du hast ja so recht.
Macht's gut. Bleibt einfach gerade und fröhlich, trotz all dem. Danke.